von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute wird's philosophisch. Wir sprechen nämlich über das Buch Seesucht von Philipp Hümpendahl. Es geht darum um die Philosophie des Segelns. Untertitel: Du bist nicht einsam auf dem Meer. Und da man nie auslernt, habe ich Philosophie mal gegoogelt. Es ist das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen des Seins und die Stellung des Menschen in der Welt. Philipp, ist die See der Ort, an dem dieses Streben erfüllt wird?
Ich steige gleich durch.
Du steigst hart ein. Ich komme mir gerade vor, wie bei dem ersten Besuch bei Delius Glasing und mich der Verleger und meine Lektorin anguckten und viel auf mich gesetzt haben. Und da ähnlich ist das hier. Also ich glaube, es kommt auf den Typ Mensch an. Wir Menschen sind sehr unterschiedlich. Und das Meer ist ein sehr spezieller Ort. Und ich glaube, das gibt viele Menschen, die es da gar nicht hinzieht. Und es gibt einige, die es da ab und zu hinzieht. Und es gibt wenige, für die das so der Ort ist, wo sie sich einfach entfalten können. Und ich glaube, ich bin ein Mensch, ich kann mich an Land nicht so entfalten. Ich bin auf dem Meer, glaube ich, so der Mensch, der ich bin. Mhm. Und an Land gelingt mir das nicht immer.
Musst du dafür auf einem Boot sein oder würde zum Beispiel auch Surfen, Stand-Up-Paddeln oder Ähnliches auch reichen, um diesen Zustand zu finden, wo du dich wohlfühlst?
Ja, also mein Bruder war zum Beispiel Surfer und ich bin auch früher Jollen gesegelt, aber ich habe dann doch gemerkt, ich will diesen Horizont und ich brauche dieses Gefühl, draußen zu sein. Und das Boot, ein Boot ist einfach nur das optimale Werkzeug, um in diesem Lebensraum sich zu bewegen. Natürlich ging das, also ein Surfbrett ist halt geeignet, um das mal ein paar Stunden zu machen. Eine Jolle ist auch geeignet, um das mal einen Tag zu machen. Aber ein Segelboot ist halt geeignet, um das über Wochen zu machen. Mhm. Und es ist einfach das best angepasste Werkzeug dafür. Mhm. Aber es muss nicht unbedingt ein Boot sein, aber das Boot ist einfach die beste Symbiose so.
Mhm. Ich werde in diesem Podcast heute Zitate aus deinem Buch vorlesen, weil Seesucht so Lust auf gute Literatur macht, weil es gute Literatur ist. Wieso kannst du so gut schreiben und wie hast du das Buch geschrieben?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, ich habe unheimlich gegensätzliche Eigenschaften. Also bei mir hängt vieles so ein bisschen von der Tagesform ab, sage ich mal. Ein Buch ist natürlich keine Tagesform, aber ich glaube, beim Schreiben ist unheimlich entscheidend, dass man in so eine bestimmte, das kennst du ja auch, mit Moderieren und allem, du musst in diese Stimmung kommen, du musst dich da reinversetzen und du musst an dem Ort sein. Und was mir unheimlich geholfen hat, ist, sag mal, mein Beruf als Fotograf. Also ich habe früher zum Beispiel Bücher von Bruce Chatwin gelesen und ein guter Schreiber muss ja noch viel mehr als ein Fotograf, muss ja nur den Raum und das Optische wahrnehmen. Der Schreiber muss ja wahrnehmen, wie hat es da gerochen, wie hat man sich gefühlt. Also diese ganzen Dimensionen, die du im Foto gar nicht hast. Aber als Fotograf hatte ich zumindest schon mal die Bilder und ich habe so ein bildliches Gedächtnis. Und wenn man diese Dinge beschreibt und sich so an Situationen erinnert, das hat dann auch viel mit dem Schreiben zu tun. Und ich glaube, dass ich meine, ich könnte auch nicht über jedes Thema schreiben, aber das Segeln, diese persönliche Erfahrung und die Dinge, die ich erlebt habe, die Dinge, die ich gesehen habe, da ist es mir vielleicht gelungen.
Ja, ja. Ich lese nochmal ein langes Zitat vor, okay?
Okay.
Das Meer ist meine Religion. Es lehrt ohne Paragraphen oder Bibel auf direkte Weise. Es spricht zu mir, ohne dafür Worte zu brauchen. Die Hierarchie ist geklärt. Alles regelt sich von selbst, solange man seine Rolle als demütiger Gast nicht verletzt. Der Segler greift nicht ein in die Umgebung, er verändert nichts, er nutzt nur die Physik des Vorhandenen, um sich von den Elementen tragen zu lassen und mit der Hilfe unsichtbarer Kräfte auf magische Weise zu reisen. Im Kielwasser bleiben keine Spuren zurück, als wäre man nie dort gewesen. Wenn man das liest, ne, kriege ich eine solche Sehnsucht, um da draußen zu sein. Und ich glaube, das ist die Basis deines Buchs, dass du versuchst zu vermitteln, wonach wir uns auf See immer sehnen.
Ja, also ich meine, ich bin halt jetzt in dem Buch einfach von mir selber ausgegangen. Ich musste ja gucken, was habe ich für Empfindungen und warum zieht es mich so dahin?
Und das ist einfach, wie ich es da beschrieben habe. Also es ist so ein einzigartiger Ort. Und ich habe das auch mit diese Gegensätze zu den Dingen, die mich zum Beispiel in der Schule gar nicht, mir ist dann so klar geworden, dass mich zum Beispiel in der Schule Physik gar nicht interessiert hat und dass ich jetzt als Segler eigentlich pure Physik erlebe, aber in der Realität. Ne?
Ja, genau. Geht mir haargenauso.
Das ist manchmal so lustig im Leben, dass sich die Dinge so drehen oder dass man manchmal nur so einen Spiegel braucht, um zu begreifen, dass die Dinge manchmal ganz anders sind, als man meint. Also ich meine, Physik ist erklärt da draußen alles. Aber es geht natürlich über die Physik hinaus, weil es ist das menschliche Empfinden, was ja auf diese Gesetzmäßigkeiten trifft. Und es sind natürlich dann auch Sehnsüchte, Ängste, Freuden und das kommt dann alles zusammen. Ne?
Ja, ja. Wie lange hast du an dem Buch geschrieben?
Ich habe in der Tat so 5, 6 Monate, also 5 Monate, 5 Monate habe ich schon mehr oder weniger nonstop an dem Buch geschrieben. Ja, ich glaube, man stellt sich das immer so romantisch vor. Ne? Also die Leute haben immer so, denken immer so, Schriftsteller ist ja ein Traumberuf. Man ist so, man kann so selber so ein bisschen was aufschreiben und man ist da so sein eigener Herr und kann über Zeit und Ort selbst bestimmen. Aber ich muss jetzt aus der Erfahrung heraus sagen, also ich habe ja bis zu dem Buch hatte ich mal, das längste waren halt Artikel, die ich für die Yacht geschrieben habe oder andere Berichte oder so geschrieben habe. Texte, die ich geschrieben habe, über ein paar DIN A4 Seiten. Und so ein Buch zu schreiben, ist wirklich eine ganz andere Geschichte. Es ist auch die Chance, weil man einfach wirklich auch das mit reinnehmen kann, was normal immer rausgekürzt wird. Aber es ist auch eine enorme Herausforderung. Und ich muss auch sagen, dass ich das ohne meine Lektorinnen und also ohne die Erfahrung der Lektoren, weil ich bin ein sehr emotionaler Typ, also ein sehr empathischer Typ, was mir auch bei diesem Zitat, was du gesagt hast, was mir bei sowas natürlich unheimlich hilft, weil ich auch so Gefühle dann, die habe ich dann auch noch so abgespeichert. Ne? Also wie war das oder so. Ne? So Dinge kann ich ganz gut. Ich bin dann eher so in diesem sachlichen Bereich, mangelt es mir dann manchmal so ein bisschen. Aber für dieses Thema so, dieses Philosophische, wie fühlt man sich, wie ist das da draußen so? Ich glaube, dass ich das ganz, ganz gut nachempfinden kann. Aber es ist eine unheimliche Herausforderung, so ein Buch zu schreiben. Und ich habe auch wirklich, also diese 5 Monate waren auch wirklich hart. Also ich habe hier teilweise gesessen. Also es ist ja wirklich so, wenn man jetzt, wenn man etwas schreiben will, was jetzt ein bisschen Substanz haben soll, dann ist es wirklich so, ich bin ja kein Schriftsteller und du fragst, wie ich sowas machen konnte. Ich habe wirklich teilweise an einem Satz oder an einem kleinen Absatz hier einen Vormittag gehangen und es manchmal noch nicht mal hingekriegt. Ne? Und dann musst du es nochmal gegenlesen. Es ist wirklich richtig viel Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. Ne? Man muss sich so ein hart. Buch wirklich erarbeiten. Ne? Ich weiß nicht, ob es Schriftsteller gibt, die das, ich glaube, so ein Stephen King oder es gibt so Leute, die schütteln das so aus dem Handgelenk.
Nee. Es gibt ein tolles Buch von Stephen King über das Schreiben.
Okay.
Und da schreibt er selber auch über seine Qual. Jetzt hat er natürlich nach irgendwie 100 Büchern so viel Erfahrung, dass er schnell schreibt. Er schreibt ja irgendwie, also mindestens jedes Jahr 2 Bücher.
Ja, genau.
Aber auch der hat einen langen, harten Weg hinter sich, um dahin zu kommen.
Ja.
Und auch der nimmt alle Romantik aus dem Beruf des Schriftstellers raus.
Ja, genau. Das muss man auch. Also das hat nichts mit Romantik zu tun. Es ist wirklich harte Arbeit. Aber ich muss sagen, ich fand diesen Gedanken einfach unheimlich schön. Also ich war immer schon so, ich habe früher so Narziss und Goldmund gelesen und ich fand immer diesen Gedanken.
Hermann Hesse,
ich fand immer den Gedanken toll, irgendwas zu schaffen, was einen so überdauert, weil alles ist so endlich. Und ich fand immer so Kunst toll oder Literatur toll. Und ich muss sagen, so ein Buch zu schreiben, das hat mich schon unheimlich gereizt. Und deshalb habe ich auch wirklich gesagt, pass auf, ich nehme jetzt einfach die Zeit, ich mache nichts anderes und ich mache das fulltime und hau alles rein, was ich habe. Und mehr geht ja nicht. Also man kann ja nur, wenn man jetzt sagt, man will das gut machen, man darf sich auch nicht zusätzlich, ich meine, das Problem ist purer Druck, da wird ja auch nichts besser. Ne? Man muss ja so eine Mischung aus einer Anspannung haben, aber auch eine Freiheit im Kopf. Also wenn man jetzt nur puren Stress im Kopf hat, also ich muss jetzt ein Buch schreiben, jeder kennt ja diese Idee, so ein Schriftsteller sitzt vor einem leeren Blatt und weiß nicht, was er draufschreiben soll, wie bei Shining, dass es dann immer derselbe Satz wird oder so. Das muss so eine Mischung sein. Man muss natürlich erstmal ein Thema haben, eine Idee haben Und dann muss es wirklich diese Mischung sein aus, okay, Disziplin, aber muss auch so ein bisschen die Freiheit. Und wenn es mal gar nicht läuft, dann muss man sich auch mal aufs Fahrrad setzen und ein bisschen
Ja.
den Kopf frei kriegen und sagen, okay, dann gehe ich nachher nochmal ran oder so.
Ja, oder aufs Klo gehen.
Oder aufs Klo gehen oder was auch immer. Aber ja, ich habe ja jetzt einfach die Zeit gehabt und dann habe ich einfach auch so einen Rhythmus gehabt, habe dann täglich hier, so, sagen wir mal, morgens angefangen und dann so, ja, ein paar Stunden am Buch gearbeitet. Und dann zu Hause gemacht, nochmal ran. Und dann habe ich auch nachmittags dann mal irgendwie ja, ein bisschen Sport gemacht oder irgendwas, mich ab ein bisschen Abwechslung reingebracht, ne, abgelenkt. Und
ja, genau. Ja, man muss sagen, du kommst seglerisch nicht aus dem Nichts. Dein Urgroßvater war schon Kapitän zur See. Dein Vater ist in der Mitte seines Lebens zum Segeln gekommen und umrundete die Welt auf eigenem Kiel. Und auch du hattest schon als Kind ein eigenes kleines Boot. Und dann schreibst du aber, dass du den größtmöglichen Umweg gewählt hast, um schließlich dort zu landen, wo du heute als Einhandsegler bist. Erzähl uns mal deine seglerische Karriere. Welche Umwege musstest du gehen?
Ja, also ich bin halt durch einen Zufall in jungen Jahren halt schon auf. Meine Mutter ist immer mit uns. Meine Mutter war Modedesignerin und meine Eltern waren schon sehr früh getrennt. Und meine Mutter hat immer sehr viel gearbeitet. Und wir sind immer einmal im Jahr nach Formentera gefahren, um Urlaub zu machen. Und das war damals, ich bin ja 68 geboren, als ich dann so, als ich 10 war oder so. Das war so diese Hippie-Zeit. Da war Formentera noch eine totale Hippie-Insel. Und der Oberhippie auf Formentera, den kannten wir, der Schoppi, das war so eine Legende damals. Und der hatte so eine alte Jolle da in der Lagune liegen. Und die hat meine Mutter dem dann für kleines Geld abgekauft. Und dann hat mein Bruder und ich hatten dann so ein kleines Bötchen, mit dem wir da segeln konnten. Weil viele haben immer später gesagt, ja, weil mein Vater ja der tolle Segler war. Und gesagt, ich bin durch meinen Vater zum Segeln gekommen. Das stimmt aber gar nicht. Also ich habe schon als Kind gesegelt, bevor mein Vater wirklich mit dem Segeln angefangen hatte. Ja, dann war es natürlich so, als mein Vater mit dem Segeln begonnen hat, da war ich so pubertär, spätpubertär. Und dann war natürlich alles ein bisschen doof, was über den Vater kam. Und mein Vater war auch ein bisschen, weil er später angefangen hat mit dem Segeln, war er auch so ein bisschen am Anfang so ein bisschen unsicher und ein bisschen, ja, wurde auch schnell laut. Und ich habe einen älteren Bruder, ich war immer der Jüngste. Mein Vater hatte noch eine Freundin, die hatte auch einen Sohn, der war auch älter. Also ich war immer der Jüngste, der so ein bisschen der Depp an Bord, der nichts konnte. Wenn ich was machen sollte, habe ich es falsch gemacht oder so. Und das gab mir irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und dadurch war das Segeln eigentlich zu dieser Zeit für mich dann negativ besetzt. Und dann bin ich aber doch mit meinem Vater ab und zu gesegelt. Und dann, ja, dann hat mich das so im Laufe der Zeit eigentlich nie so ganz losgelassen. Also ich hatte immer wieder mit dem Segeln Kontakt. Und ja, dann hat mein Vater ja diese Lapita Voyage gemacht, also die Weltumsegelung gemacht, später diese Lapita Voyage gemacht. Und ich bin mit Freunden gesegelt und hatte dann auch mal ein kleines Boot später selber. Und also das Segeln war irgendwie immer ein Teil in meinem Leben. Und als es mir dann klar war, dass ich das gerne intensiver machen wollte, dann war es eigentlich so, dass ich dann mir das finanziell nicht so leisten konnte.
Ah, okay, ja.
Also ich habe dann mit Mitte 20 habe ich noch eine Tour gemacht mit jemandem, den ich auch bei meinem Vater kannte. Der hatte eine Amel in Guatemala liegen. Und mit dem bin ich von Guatemala über den Panama-Kanal, Galapagos-Insel bis Tahiti gesegelt.
Oh, wow.
Ja, das war eine super Tour. Der Typ war allerdings ein bisschen speziell. Aber die Reise war natürlich von den Orten, die wir besucht haben. Und zu dieser Zeit damals noch war das wirklich irrsinnig toll. Und da wollte ich damals, nach dieser Tour kam ich eigentlich nach Düsseldorf zurück und dann war ich ein halbes Jahr unterwegs. Und da war eigentlich klar, ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten, mir ein kleines Boot kaufen und wieder lossegeln. Und dann hat das Schicksal zugeschlagen. Da habe ich meine Ex-Frau kennengelernt, zwei Kinder in die Welt gesetzt und dann halt ja, da war ich halt in dem Landleben für eine ganze Weile gefangen, so, ne?
Ja. Du sagtest schon dann Ex-Frau, das heißt, das ist auseinandergegangen und dann hattest du irgendwann wieder den Raum, dir ein neues Boot zu kaufen und dann hast du dir deine African Queen gekauft, mit der du eine riesige Reise gemacht hast.
Ja, genau. Also meine Kinder waren dann irgendwann so groß genug, dann ist mein Vater ja tragischerweise in Argentinien gestorben.
Wie denn?
Eigentlich zu früh. Ja, der ist zum Tango-Tanzen in Buenos Aires gewesen und ist dort plötzlich krank geworden. Und wir haben einen Anruf bekommen und ich bin mit meinem Bruder und seiner Freundin dann hingereist nach Buenos Aires. Und dann ging das ganz schnell. Da ist er innerhalb weniger Tage dort im Krankenhaus verstorben. Und das habe ich auch im Buch so beschrieben, weil das diese ganze, diese Woche oder diese 10 Tage, die wir da in Buenos Aires waren, das war wirklich eine ganz ja, eine ganz traurige, merkwürdige, aber auch komische Geschichte. Ich sage, ich habe das in dem Buch so ein bisschen wie so ein Woody Allen-Film beschrieben, weil es wirklich von allem etwas hatte. Also wirklich Tragik, Komik und eine Seebestattung, die dann am Anfang nicht klappte, weil das Segelboot, was wir uns geliehen hatten, da kam der Rio de la Plata war voll mit so Algenzeugs, was in den Luftfilter ging. Und dann haben mein Bruder und ich dann irgendwie so eine Personenfähre organisiert, die uns dann, mit der sind wir dann mit den 8 Leuten, die wir da waren, rausgefahren. Also alles sehr, sehr, sehr skurril und verrückt irgendwie.
Ja. Und dann kam die African Queen in dein Leben.
Das war so, nachdem mein Vater gestorben war, hatte ich irgendwie so diesen Impuls so, ich muss das mit dem Segeln jetzt machen. Und dann habe ich mir in Belgien so ein kleines günstiges Boot gekauft, das ist ein Halbtonner, meine jetzige African Queen, und habe die dann alleine überführt und habe mich dann so im Laufe der Jahre, ich habe das Boot jetzt so knapp 10 Jahre, habe ich mich dann immer mehr so an das Alleinesegeln rangetastet. Eigentlich aus so einer Not heraus, weil ich hier in Düsseldorf, mein Freundeskreis, die segeln alle nicht. Und
ja, der Rhein ist ja auch jetzt nicht so das Revier, ne?
Ja, ich habe einfach wenig Segelfreunde. Und dann ist es auch so, wenn man selbstständig ist, das kennst du ja auch, du hast immer zu Zeiten, du kannst eigentlich teilweise eher auch mal so in der Woche mal so,
ja,
hast du mal
2
Tage Luft oder so, ne? Und dann hast du am Wochenende, hast du vielleicht sogar wieder irgendwas, ne? Aber dann, also zu so Zeiten, wo auch nicht jeder kann. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Ich bin dann immer mehr alleine gesegelt und habe mich da so, und habe dann auch festgestellt, dass mir das großen Spaß macht. Und dann hat sich das so entwickelt, genau.
Ja, schön, schön. Und dann erzähl uns von deiner großen Reise, weil die ist ja Mittelpunkt deines Buchs. Also was hast du dann entschieden zu machen und wie kamst du dazu?
Ja, ich hatte ja vor 2,5 Jahren hatte ich ja diese Kampagne, ich wollte ja an dieser Global Solo Challenge teilnehmen, dieser Regatta, die um die Welt führt. Hatte da auch ein Boot gekauft, dann sind ganz viele Dinge schiefgegangen und das ist aber eine ganz lange Story. Und dann musste ich dieses Boot, ich hatte am Schluss sogar, Hausverbot in der Werft, wo das Boot stand, weil dieser Besitzer ein ganz schräger Vogel ist. Und dann musste ich da wirklich erstmal Wunden lecken. Also ich habe A, viel Geld verloren, B, musste ich meinen großen Traum beerdigen und zumindest verschieben. Und dann habe ich mich besonnen so, dann habe ich gesagt, Moment, du hast doch ein Boot und geh doch jetzt einfach mal mit dem Boot, was du hast, segeln. Und dann habe ich mir die Zeit genommen und habe auch gemacht mit meinem YouTube-Kanal und dann habe ich so ein paar Patreons, da verdiene ich so ein bisschen Geld und auf bescheidene Weise kann ich damit halt so ein bisschen reisen. Und dann habe ich dieses Midsummer Sail, so eine Regatta in der Ostsee gemacht und dann bin ich zurückgesegelt ins Eiselmeer, habe mein Boot dann im Sommer da aus dem Wasser genommen, im August, und habe das fit gemacht. Und dann bin ich im Oktober im Eiselmeer, wo alle Boote langsam aus dem Wasser kommen.
Antizyklisch
habe ich mein Boot ins Wasser gelassen und bin dann im Herbst, wo auch das Wetter auf der Nordsee schon ziemlich rau war, bin ich ziemlich sportlich fast in einem Rutsch bis Frankreich runtergesegelt. Und dann, ja, ich hatte schon die Idee, sag ich mal, eine große Runde zu drehen, hatte aber noch einen Mordsbammel davor und wollte es am Anfang auch noch nicht so rum erzählen. Also ich habe jetzt nicht so eine große Glocke gehangen, dass ich jetzt eine Atlantikrunde mache, sondern ich wollte erstmal, ich war bis dahin auch erst mit meinem Boot, war ich mal so 2-3 Tage, war so das Längste, was ich nonstop unterwegs war. Oder eine Woche bei dieser Ostsee-Regatta, aber da war auch immer ein bisschen Land in Nähe. Und deswegen habe ich es so eine große Blotte gegangen. Und dann bin ich aber über...
Das ist genau richtig, ja. Weil sonst stehst du als so ein... Wenn man es nicht schafft, steht man halt als so ein Loser da. Und das will man ja auch.
Ja.
Jetzt stehst du halt umso mehr als Winner da.
Ja, also ich wollte mich da selber erstmal so langsam rantasten und nicht so großspurig gleich so rumtönen.
Und hast dann einfach mal den Golf von Biscaya gemacht, mein Gott.
Ja, das war schon eine Herausforderung. Also da habe ich auch lange auf dem Wetterfenster, weil es war da schon, ich glaube, im November war es schon, Ende November. Und da habe ich dann in Camaret auf dem Wetterfenster gewartet und dann kam kein ordentliches und dann habe ich so ein mittelmäßiges Wetterfenster genutzt. Und also das war schon eine große Challenge. Also da hatte ich auch schon ordentlich Bammel da, das kann ich mich noch erinnern, als ich da raus bin. Und dann wusste, jetzt kommt hier Biscaya. Und da habe ich auch mal 24 Stunden habe ich da mal Gegenwind, 30 Knoten gehabt im Böden Meer. Und das war schon eine Challenge.
Hast du da Motort oder wie hast du das gemacht?
Nö, da bin ich gekreuzt. Da bin ich dann ganz schlecht.
Einfach höher gehalten, ne?
So hoch, wie es ging. Also der Kurs war nicht mehr gut, aber das wusste ich dann auch. Ich wusste aber auch, dass der Wind dann wieder dreht. Und dann bin ich quasi bei Champagnerwetter Richtung A Coruña gesegelt.
Ja, das ist das Verrückte beim Segeln, ne?
Ja.
Von Hölle zum Himmel sind es manchmal nur wenige Stunden.
Ja, und da habe ich ein ganz gutes Mindset, weil ich hatte mal so ein Erlebnis im Eiselmeer früher mit meiner Freundin, wo wir so ganz blödes Unwetter kamen und dann bei Sonnenschein in den Hafen eingelaufen sind. Und ich sag mir immer, am Ende läufst du bei Sonnenschein in den Hafen rein. Und das kommt
das
auch
gut.
Oft so. Also das ist so, also das Segeln ist wirklich, man muss diese Momente halt aushalten, wo es ist, man kriegt oft auch mal ein bisschen auf die Mütze und es kann auch mal, so Momente gibt es einfach, wo man denkt, die Welt geht jetzt unter, aber da hilft wirklich zu wissen, das ist ein Moment. Und dann sage ich mir auch immer, nimm die Gegenwart nicht zu ernst. Und dann habe ich dieses Bild, wie du bei Sonnenschein in den Hafen reinläufst. Und das ist so ein ganz gutes Mindset, was einem so ein bisschen über die schweren Momente hilft. Die es immer mal wieder gibt, aber man muss sagen, beim Segeln, und das ist auch in dem Buch so ein bisschen, die Belohnung ist eigentlich immer größer. Also das ist, man wird einfach so reichlich belohnt mit den schönen Momenten und die, man vergisst ja dann auch sofort den Rest wieder.
Genau, das ist ja das Phänomenale. Also die schönen Momente bleiben hängen und die ganze Plackerei, das ist eigentlich überall so. Also auch wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad einen steilen Berg hochfährst, der wirklich eigentlich zu lang ist und man nicht mehr kann und man schafft es, sobald du oben bist, ist die Strapaze vergessen. Das ist beim Segeln genauso. Ist total verrückt.
Ja.
Das ist ein ganz irres Phänomen.
Und hinterher ist ein super schönes Gefühl zu sagen, ach guck mal, ich bin den Berg hochgefahren, die Beine, die zwiebeln noch so ein bisschen, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn man was geleistet hat. Und das, das ist beim Segeln auch so. Also es ist wirklich so, dass das Bier hinterher schmeckt am besten, wenn man sich so ein bisschen hart ersegelt hat,
sag ich mal. Ja. Du bist dann auf die Kanaren und dann schließlich über den Atlantik Richtung Martinique. Erzähl uns, wie es ist, allein über den Atlantik zu segeln. Weil ich habe es schon mehrfach gemacht, aber immer mit mehreren Leuten. Und habe immer gedacht, mein Gott, hier allein zu sein, ich kann es mir nicht vorstellen und ich werde es niemals machen, das weiß ich.
Also ich bin halt so ein sturer Hund. Wenn ich mir was so in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich zwar so Momente, wo ich zweifle, aber eigentlich weiß ich dann auch. Also ich bin ja, das ist ja auch so ein Thema in meinem Buch und was ich auch schon sonst so öfters mal beschrieben habe, ist so diese Thema Ängste. Weil alle meinen immer so, die Abenteurer sind so mutige Menschen. Aber ich habe ja eine andere Theorie. Ich sage immer so, die Abenteurer sind einfach die, die so entschieden haben, dass sie sich ihr Leben von den Ängsten nicht bestimmen lassen, beziehungsweise ihren Mut auch immer wieder aufs Neue beweisen müssen.
Ich habe noch eine weitere Theorie.
Okay.
Ich glaube, dass wir genauso starke Ängste haben wie andere, aber unsere Angst, das Abenteuer zu verpassen und dieses Leben nicht voll ausgekostet zu haben,
ist auch ein guter Punkt.
Ist höher als die Angst vom Abenteuer. Also wir haben eigentlich FOMO, Fear of Missing Out. Das ist unser Problem.
Ja, das auch, genau. Also das auch. Und ich wusste auch, dass ich kannte das von meinen früheren Segelreisen. Ich bin schon zweimal, sagen wir mal, 3 Wochen am Stück gesegelt, aber nicht alleine, genau wie du sagtest, ne? Und das kennst du ja auch, diese Unruhe am Anfang. Also man ist ja am Anfang immer noch Landmensch.
Ja.
Und das braucht einfach eine Weile, bis du vom Landmenschen zu diesem Seebären oder Seemenschen wirst. Und diese Unruhe muss man am Anfang einfach auch teilweise ein bisschen aushalten und versuchen, mit seiner Erfahrung, dass man sich sagt, es wird alles besser. Ich hatte auch am Anfang noch ein bisschen schlechteres Wetter und da war ich noch auf Höhe El Hierro. Da kamen auch noch ziemliche Wellen und so. Da habe ich sogar noch einen kurzen Moment überlegt, nach El Hierro zu gehen. Aber dann habe ich auch gesagt, wenn du das jetzt wieder machst, also ich versuche immer, natürlich, wenn es die Seemannschaft erfordert, hätte ich es gemacht, aber es war so ein Mittelding. Und ich versuche dann immer so, wenn ich einmal eingegroovt bin, deshalb bin ich auch nicht auf die Kapverden gesegelt, weil ich wusste, wenn ich einmal in diesem Modus bin, du bist jetzt der Einlandsegler, du fühlst dich jetzt wohl da draußen, wenn du das unterbrichst, musst du dich wieder neu eingrooven.
Ah, genau.
Und deswegen habe ich auch entschieden, dass ich versuchen wollte, nonstop von der Gran Canaria direkt nach Martinique zu segeln. Und genauso kam es dann auch. Also die erste Woche hatte noch so ein paar, da hatte ich auch mal Momente, wo du so ein bisschen ja, zweifelst oder ein bisschen Unruhe noch da ist. Weil ich meine, ich habe das auch noch nie gemacht. Und du weißt, du bist letztendlich 3, 4 Wochen, bei mir waren es ja 4 Wochen,
ja.
Bist du allein auf deinem Boot. Und das hört sich ja partout mal lange an, wenn man überlegt, man macht so einen 3-Wochen-Urlaub, was man da alles erlebt und kommt zurück und denkt, da war jetzt jemand 3, 4 Wochen alleine auf einem Boot. Aber man denkt ja, da passiert nichts, aber es passiert ja eine ganze Menge.
Genau, das schreibst du ja auch, ne? Ist ja auch der Titel des Buchs. Du bist da nicht einsam und es ist nie langweilig, natürlich nicht.
Ja, und es passiert ja viel in dir.
Ja.
Und das Ding ist einfach, das ist eigentlich, das ist, wonach wir alle streben im Leben, ist ja dieses, ja, was du heute auch in vielen Motivationskursen oder so, dieses zu sich selber finden oder sich selber wirklich kennenlernen. Und das ist eigentlich genau das, was bei so einer 4-Wochen-Segeltour passiert. Du kommst wirklich zu dir selber, ne? Weil du keine Ablenkung hast. Also ich hatte ja kein Starlink, ich hatte kein Internet. Mhm. Das heißt, die einzige Beschäftigung, die ich hatte, war wirklich lesen, Sudokus machen. Ich hatte so einen uralten iPod von einem Freund mit diesem 4 Zentimeter Bildschirm, wo er so ein paar Filme drauf hatte.
Witzig,
das habe ich dann ab und zu mal Kinoabend genannt. Ne? Mhm. Aber da habe ich so Rituale. Habe gesagt, heute Abend ist Kinoabend, da gucke ich mir einen Film an. Das waren also alte Filme wie Forrest Gump oder so. Aber der hatte gute Filme da drauf.
Aber fandest du nicht, dass solche Filmabende einen total rausbringen? So kenne ich es. Also wir hatten mal, da sind wir mit dem Katamaran rüber, ein Tanzabend. Also wir haben total wild oben auf Deck getanzt.
Okay.
Und also von Filmen war gar keine Rede, ne? Sondern nur tanzen und laute Musik hören. Und ich hatte das Gefühl, ich habe diese Reise unterbrochen. Ich bin gar nicht mehr in meinem Atlantik-Hochsee-Feeling. Ging dir das nicht so nach dem Film gucken?
Nee, das Ding ist, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon 2-mal gemacht mit Crew, mit mehreren Personen. Das Ding ist, wenn du alleine bist, dann bist du komplett an diesem Ort.
Auch wenn du einen Film
guckst. Und auch wenn ich dann einen Film geguckt habe oder so und danach, also klar bist du dann ein bisschen abgelenkt und danach kommst du wieder in diese Welt rein. Aber das war dann nicht mehr schwierig. Aber der Unterschied ist einfach, wenn du zu zweit segelst, sagen wir, du hast eine Partnerin dabei, du willst dann auch, dass es ihr gefällt. Das heißt, du bist schon emotional auch so ein bisschen bei der anderen Person. Und dann kommt zum Beispiel deine Partnerin oder ein Freund an und sagt, ach, guck mal, der schöne Sonnenuntergang. Ne? Und dann bist du schon schon woanders. Und wenn du wirklich alleine bist, dann ist das dieses Gefühl, alleine an diesem Ort zu sein. Und dieser Ort ist ja seit Millionen Jahren ist dieser Ort eigentlich gleich, weil der keine Spuren von Zivilisation hat. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du hast wirklich das Gefühl, eins mit diesem Universum zu sein. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, die Evolution rollt dir gerade den roten Teppich aus und die Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Und das ist ein Gefühl, einerseits glaubst du, allein zu sein, andererseits fühlst du dich aber auch so, als wärst du der Mittelpunkt des Universums gerade, weil du der einzige Mensch da draußen bist. Und deshalb kommt dieses Gefühl, allein zu sein, wie man ist, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine durch New York gehe und mich da in ein Restaurant setze, dann hat man das so ein blödes Gefühl, ach, das ist aber jetzt bin ich hier so alleine und alle anderen so, man meint ja immer, alle anderen wären da nicht alleine oder so, ne? Aber man fühlt sich so isoliert da. Und das hat man auf dem Wasser gar nicht, weil die Natur sowas Tröstendes hat oder sowas, die nimmt dich einfach mit, die akzeptiert dich, wie du bist einfach da. Da wird nichts hinterfragt, du musst dich nicht erklären, sondern du und dieser Moment ist einfach alles, was es gerade gibt.
Ich bin die Donau runtergepaddelt, Stand-up, ne, vor Jahren. Und das waren 3000 Kilometer, wo ich alleine war, wo du natürlich immer wieder Leute natürlich an Land hast. Und ich fühlte mich irgendwann total einsam und hatte auch Heimweh und war drauf und dran, die Tour abzubrechen, bis ich den Gedanken bekam, überall ist jemand hier zu Hause. Also das hier ist die Heimat von jemandem. Und das hat mir so ein Gefühl gegeben, ich bin doch nicht abgeschottet auf meinem Fluss und meinem Brett. Aber da draußen, wo du warst, mitten auf dem Atlantik, da ist keiner zu Hause, wird auch nie jemand zu Hause sein. Kann ein das vielleicht auch in den Wahnsinn treiben?
Nee, die Angst hatte ich auch so ein bisschen. Das hat man ja, glaube ich, so, wenn man alleine rausgeht. Es gibt ja diese Geschichten von dem Crowhurst oder so, der auch bei der ersten Golden Globe, der ja so ein bisschen durchgedreht ist und sich am Ende umgebracht hat und so.
Ja.
Also ich hatte das nicht, dass ich dachte irgendwie, also ich war mir da irgendwie selbst genug. Oder man kommt ja zu sich und irgendwie also das hatte ich nicht. Ich hatte nicht die Angst, dass ich jetzt da irgendwie, dass ich jetzt mit mir da nicht mehr klarkomme oder dass ich jetzt da durchdrehe, sondern es war für mich einfach eine irrsinnige Faszination und also es war einfach, ich war einfach berauscht von der Möglichkeit, das erleben zu können.
Wie war es dann in der Karibik, als du dann die Inseln Martinique, Dominica, Antigua und so abgeklappert hast? Wie war das dann für dich? Hattest du dieses Gefühl dann wieder oder war das ein ganz anderes inneres Segelgefühl?
Nee, das ist natürlich dann wieder ganz anders. Mhm. Also das ist aber, ich meine, man freut sich ja dann auch wieder auf mehr. Ist ja nicht so, dass der Mensch ist ja auch nicht dafür gemacht, jetzt ewig alleine zu sein. Aber ich glaube, man kann das genießen. Und dann war aber auch die Freude unheimlich groß, jetzt anzukommen und Leute zu treffen. Und da ist die Segelgemeinschaft ist einfach total toll. Und auch da ist auch wieder dieses ganze Social Media natürlich toll, weil du hast da Kontakte. Ich war schon am ersten Tag morgens, als ich wach wurde, hatte ich schon eine Nachricht auf Facebook von jemandem, den ich auch auf der Reise kennengelernt hatte, der Matze. Kommt auch in dem Buch vor. Da war ich schon zum Frühstück eingeladen. Und dann hat mich ein Freund aus den USA, ein alter Schulfreund von mir, der jetzt in den USA lebt, hat mich besucht. Mit dem bin ich 3 Wochen durch die Karibik gesegelt. Das war toll. Ne? Also das macht dann auch unheimlich Spaß. Also da waren wir auch zu zweit an Bord. Das hat auch toll geklappt. Also hat er auch super gemacht. Ne? Also dieses ganz einfache Leben bei mir an Bord. Aber in der Karibik funktioniert das ja auch toll, weil du bist ja ständig draußen. Du bist im Wasser, du bist in irgendwelchen. Also er hat und war auch sehr großzügig. Dann hat uns dann immer eingeladen und so waren wir da toll essen und so. Da haben wir eine tolle Zeit gehabt. Und ne, also Karibik, das ist ein ganz anderer Modus dann gewesen. Ich hatte große Bedenken, weil ich so viele Vorurteile über die Karibik gehört hatte und habe einfach gedacht, es ist dreckig, es ist voll, es ist teuer. Und ich muss sagen, all das war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also es gibt da auch sowas wie ein Aldi hier, so ein Leader Price, da kann man günstig einkaufen. Dadurch, dass man nur ankackt, war ich in der Marina drin. Es gibt ja auch nur wenige, aber ich war nicht einmal in einem Hafen drin, weil ich keine Reparaturen hatte. Das heißt, ich habe nur geankert, also nichts bezahlt. Und ich habe da eigentlich relativ günstig gelebt in der Karibik, muss ich sagen.
Ja, das geht. Das kriegen die Einheimischen ja auch hin.
Genau.
Dominica zum Beispiel gibt es ja wirklich arme Menschen, die von sehr wenig, also die leben von $100 im Monat. Und natürlich geht das.
Ja, ja, genau. Also wenn man natürlich dann auf die Tobago Keys fährt und dann so ein Lobster-Essen macht oder so, ne?
Na klar, dann bist du halt mal $200 los.
Dann bist du, ja, pro Person ja, genau. 100 oder je nachdem, was du trinkst, ne, genau, waren wir $200 los. Aber das, da hat mein Kumpel, der hat er uns großzügigerweise eingeladen. Aber für ihn war es ja auch super. Ich meine, der hatte eine Segeltour in der Karibik.
Das war
für ihn
ja auch besser toll. Wird's ja nicht.
Und das war voll authentisch. Und vor allem mit so einem kleinen Boot ist der Vorteil, man kommt auch den Einheimischen gegenüber. Du bist nicht so dieser westliche Protzer. Die Distanz zu den Leuten ist kleiner, wenn du mit kleinem Boot, ich habe auch nur so ein Stand-Up-Paddle, da sind wir da an den Strand gepaddelt, dann kamen schon die Kinder von den Einheimischen, die da kochen, haben mit meinem Stand-Up-Paddle gespielt und David hat die Drohne fliegen lassen, die kamen dazu. Du hast überhaupt nicht diese Distanz zu den Leuten, weil du nicht dieser reiche Mensch aus dem Westen bist, der da so mit seinem großen Boot protzt.
Genau. Wann hast du die Entscheidung getroffen, dann auf die Azoren zu segeln? Weil das muss ja auch alles passen. Da muss das Wetter passen, da muss die innere Stimmung passen. Da muss auch klar sein, dass man das nochmal will, weil das auch eine härtere Tour ist als in die andere Richtung.
Ja, da hatte ich auch großen Respekt vor, weil weil man da so ein bisschen ins Ungewisse fährt. Der Hinweg mit den Passatwinden, das ist relativ stabil. Ja. Und die Rücktour ist ein bisschen tricky. Und ich hatte auch noch einen Zeitpunkt, wo ich zurück sein musste, weil meine Tochter Abi-Feier hatte, meine Jüngere.
Oha.
Und da hatte ich versprochen, zum bestimmten Zeitpunkt zurück zu sein. Und deshalb konnte ich auch nicht zu lange warten. Und dann bin ich mit zwei anderen Booten, sind wir Mitte April zurückgesegelt von St. Martin aus. Das ist so die Insel, wo sich die meisten versammeln für die Rückreise, weil es ganz gut gelegen ist, eine gute Infrastruktur hat.
Ja. Halb holländisch, halb französisch, auch lustig. Schöne
Insel. Genau, ja. Und dann ich bin dann Mitte April sind wir losgesegelt, aber dann hat auch der Wetterbericht, da hat gar nichts gestimmt und die Rücktour war schon sehr anspruchsvoll, muss ich sagen. Also wir sind da schon am ersten Tag, sind wir schon in einen Squall nach dem anderen gekommen und dann haben wir Flauten und Starkwind und zwei große Tiefdruckgebiete zogen dann noch Richtung Azoren. Wir haben die Ausläufer mitbekommen und so. Also das war schon eine sehr anstrengende Tour. Das habe ich dann auch auf den Azoren gemerkt, wo ich doch ziemlich erschöpft war. Was ich sogar nach einer Woche, ich bin dann eine Woche auf den Azoren geblieben und dann habe ich da im Anschluss, als ich dann weitergesegelt bin, noch gemerkt, dass mir das an dieser Erschöpfung eigentlich immer noch ein bisschen in den Knochen steckte. Das dauert dann auch, um sowas rauszukriegen. Also Segeln kann schon sehr anstrengend
Ja,
sein. Also wenn die
absolut.
Bedingungen schlecht sind und dann merkt man einfach auch, dass man auf einem kleinen Boot unterwegs ist. Ne? Also mein Boot ist 9 Meter, wiege 3,5 Tonnen
Das ist ein
und
Witz.
ja, das ist einfach schon sehr klein. Und ich hatte einen Kumpel, der hatte eine Oceanis 37, also 7 Fuß mehr. Und wog aber das Doppelte und der hatte wirklich bei denselben Bedingungen teilweise wesentlich weniger Probleme mit Wellen und Wind, ne? Also das ist einfach auf einem kleinen Boot schon eine Herausforderung, so, ne?
Ja, absolut, absolut. Wie war's, als du schließlich zurück ans Eiselmeer zu deinem Ausgangspunkt kamst? Wie hast du dich gefühlt?
Ja, ich hatte erstmal noch eine ziemliche Herausforderung auf der Nordsee, weil ich mein Ziel, also ich bin dann von Azoren in einem Nonstop bis Eimuiden gesegelt. Eimuiden ist ja bei Amsterdam der Nordseehafen quasi am Ende des Kanals von Amsterdam. Und das war ein bisschen grenzwertig. Also ich hätte vielleicht vorher nach Ostende oder so abdrehen sollen. Aber da bin ich manchmal auch ein bisschen zu ehrgeizig dann so. Weil die Bedingungen waren wirklich schlecht am Schluss. Ich habe da auf der Nordsee auch wieder
Ja, das schreibst du. 3,5 Meter Welle,
ja,
30
über
Knoten
30
Wind.
Knoten und ich habe dann nachts noch einen Funkspruch mit so einer Holländerin gehabt, die auch gesagt hat, hör mal, Chapeau, was du da machst mit deinem kleinen Boot, weil die waren ein deutlich größeres Boot, die sind da auch motort, waren mehrere Leute an Bord und so. Also das war schon hart und ja, dann bin ich halt erst nach Eimuiden und dann bin ich von da, dann habe ich das Boot dann eine Woche liegen lassen und dann bin ich von da dann die finale Etappe in meinen Heimathafen gefahren. Und das ist halt so ein ganz schnuckliger kleiner Hafen in Friesland. Das ist ja so wie im Erklimm-Eisenbahnland, ne? Alles so lieblich und nett und beschaulich und so ein schöner kleiner Ort. Aber das ist schon wirklich lustig, wenn man von so einem kleinen Ort dann so, ja, so in die Welt raus und dann wieder dahin zurück. Also das war auch immer so ein Bild von mir, was ich so als Zielankunft hatte. Es gibt da so eine Mini-Schleuse, eine ganz romantische kleine Schleuse und hinter der Schleuse ist so ein kleines Hotel, wo man so anlegen kann mit einem Café. Und da wollte ich dann immer so mein Anlegerbier trinken und meine Reise feiern. Und das habe ich dann auch ein bisschen zeitversetzt, habe ich dann auch so gemacht. Und ja, das ist schon wirklich ein großer Moment. Aber das Komische ist so ein bisschen, dass so das eigene Erleben ist ja letztendlich auch nur eine Erinnerung, wie ein Kinofilm eine Erinnerung ist. Und man muss sich dann immer manchmal auch so sagen, hör mal, das hast du wirklich gemacht.
Ja, und es kommt einem vor, als ob es gar nicht echt wäre. Also wenn es die Bilder und Fotos und Filme nicht gäbe, ich käme mir wie
Genau.
ein Hochstapler vor, als ob es meine großen Reisen nicht gegeben hätte. Das ist
Ja,
total
das ist
ein
wirklich
ganz
so.
komisches
Ja,
Phänomen.
es ist ein komisches Gefühl. Also das ist wirklich, wenn Leute mir dann sagen, ey Philipp, cool, was du gemacht hast und so, dann bist du da, wie du eben sagtest, da Biskaya und über den Atlantik, dann denke ich mir so, ey, habe ich das echt gemacht oder so, war ich das oder was? Ne? Also manchmal kann ich das selber gar nicht so realisieren. Ne? Und wie du sagst, wenn es natürlich jetzt ein Buch und Filme und Fotos gäbe, ne? Aber es ist wirklich, das ist das Tolle so, dass man wirklich sagt, ey, das hat man gemacht, das hat man erlebt. Und das kann einem auch keiner mehr nehmen, ne? Weil letztendlich ist es dann doch kein Kinobesuch gewesen, sondern man hat es tatsächlich durchgezogen. Und das finde ich das Gute so, weil ich sag mal so, es gibt so viele Menschen, die Träume haben und ja, nicht alle machen den Sprung oder das Schwierigste ist immer dieses Loskommen, ne? Also loszusegeln ist ja das Allerschwierigste. Eine Idee zu haben ist eine Sache. Aber wirklich dann das konsequent umsetzen und alle Themen abarbeiten und wirklich das dann durchzuziehen, das ist nochmal eine andere Sache.
Du hast diese Reise gemacht und hast die Erfahrung vorher eines Burnouts gehabt und warst wirklich in dunklen Tiefen und hast dich dann wieder gefunden. Würdest du sagen im Nachhinein, dass so eine Reise einen retten kann, auch wenn du zum Beginn der Reise schon gesund warst? Aber ist so eine Reise vielleicht eine Rettung für Menschen, denen es nicht gut geht, die uns vielleicht gerade zuhören?
Ja, also ich glaube, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt. Also ich weiß jetzt nicht, ob eine Reise, also jetzt mal, ich meine, das ist einfach ein sehr komplexes Thema, ne? Das ist die
Ja, voll.
Schwierigkeit ist natürlich, sowas jetzt in ein paar Sätzen anzusprechen. Aber natürlich musst du es machen, weil es steht ja auch im Buch drin. aber vielleicht muss man dann auch, ich habe es aber auch in dem Buch bewusst jetzt nicht so vertieft, ne? Nicht, weil, nee,
genau,
weil das
anderthalb
ist,
Seiten, ne?
Man wird dem Thema ja gar nicht gerecht, weil da muss man ein Buch darüber schreiben. Aber was, ich habe es aber deswegen erwähnt, weil ich einfach auch Menschen Hoffnung machen will, ihre Träume vielleicht umzusetzen oder auch Mut machen will, weil die Leute denken ja immer, wenn jemand so eine Reise macht und so Videos macht, ach, der ist ja immer gut drauf und alles ist super, mhm, oder so. Und ich habe einfach nur darauf hingewiesen, dass ich auch sehr schwierige Zeiten habe und es ist ja auch, es ist ein Burnout, ist ja auch so ein bisschen Modebegriff. Also ich meine, letztendlich sind es Depressionen, was sich nicht mehr so schön anhört, ne? Und das ist ein Thema, was du auch nicht mit einer Segelreise loswirst. Also das ist aber bei mir, ich hab mehrere Faktoren. Also wenn du heute Menschen, die schwer psychisch krank sind, wenn du die Symptome analysierst, dann habe ich fast alle davon. Also ich habe ein Traumata als Kind, weil ich mal mit so einer Hüftdysplasie über Monate als Baby im Krankenhaus lag. Und heutzutage machen die das nicht mehr. Damals haben die so Kinder schreienderweise da alleine gelassen, ne?
Ja, habe ich auch hinter mir.
Ja. Und also ich hab einfach dieses Urvertrauen so in Menschen. Also das ist auch das Ding, warum ich so gut segeln kann, weil mein inneres Selbst ist immer wackelig und schaukelig und unsicher. Und wenn ich auf dem Boot bin, kommt mir das sehr vertraut vor. Also das ist dann für mich kein Unterschied mehr oder so. Also so ein richtiges Fundament, wie das viele haben, habe ich nicht so. Ne?
Und
aber ich will einfach Menschen Hoffnung machen, dass nicht immer alles rosig ist und dass Segeln ist mit Sicherheit eine sehr gute Möglichkeit, weil es für mich zumindest so Stress reduziert, weil es eine sehr ehrliche Welt ist, weil man von Natur umgeben ist und weil man eine schöne Aufgabe hat und das Hirn einfach sofort mit schönen Dingen beschäftigt ist oder generell mit positiven Dingen beschäftigt ist. Und es hat auf mich eine unheimlich beruhigende Wirkung.
Jetzt bist du an Land und willst aber unbedingt wieder raus und hast große Pläne. Es fehlt aber wie vielen Seglerinnen und Seglern an Geld. Erzähl uns, was du planst und was idealerweise passieren müsste, damit der Plan in Erfüllung geht.
Ja, ich habe ja diesen Traum gehabt, an der Global Solo Challenge teilzunehmen. Das ist eine Regatta nonstop um die Welt, die 2023 das erste Mal stattgefunden hat und jetzt 2027 das nächste Mal stattfindet. Und ja, ich habe, wie gesagt, bei der ersten Kampagne, das Problem war, ich war sehr spät dran. Also die Zeit war sehr knapp und es hätten wirklich alle Rädchen ineinander greifen müssen, damit das klappt. Und das ist leider nicht passiert. Da sind viele Dinge passiert, Probleme sind aufgetaucht, wie das bei so Projekten halt ist. Mhm. Und dann war die Zeit zu knapp und das Budget war auch zu knapp. Und jetzt versuche ich 2027 an den Start zu kommen und habe ein passendes Boot und habe, eigentlich ist diesmal, es ist genug Zeit da, es ist alles da, aber jetzt ist halt das Geld, was ich auftreiben konnte, das ist in der ersten Kampagne quasi versenkt worden. Und jetzt, ich schaffe es einfach nicht ohne Sponsoren.
Natürlich
und
ich habe jetzt
einiges gemacht, um Sponsoren zu finden. Es ist aber im Moment noch so, dass es jetzt im Moment noch nicht ausreichend ist. Und ich versuche jetzt gerade so einen gesunden Weg zu finden, weil man muss ja mit Plan A planen und mit Plan B planen. Und
von wie viel Geld reden wir denn?
Wir reden eigentlich so ungefähr von dem, was so ein Foil von einem Imoca kostet. Also die Tragflächen von den Hightech-Booten, mit denen auch Boris Herrmann segelt. Da kostet ein so ein Foil ungefähr 300.000 oder zwei Foils ungefähr 600.000, 700.000.
Ja, klar, und das reicht.
Also ich bräuchte kurzfristig ungefähr
eine Viertelmillion.
Nein, noch nicht mal. Nein, brauche ich gar nicht. Also ich bräuchte über die nächsten 3 Jahre ein bisschen mehr. Also nicht eine Viertelmillion. Ich bräuchte jetzt erstmal ungefähr die 65.000 für das Boot und dann ein bisschen, um das Boot umzubauen. Aber das wäre dann schon über die nächste Zeit verteilt. Also ich bräuchte jetzt erst kurzfristig das Geld, um dieses Boot zu kaufen. Und es ist eine schwierige Zeit gerade und ich muss gucken, wie es weitergeht.
Bin mir sicher, du schaffst das. Du hast auch dieses Buch geschafft, was so toll ist. Und auch für euch da draußen, holt euch Seesucht. Es ist eins der schönsten Bücher, die über die See geschrieben wurden. Philipp, vielen Dank für dieses Buch und für dieses Gespräch. Und ich weiß, dass du diese Regatta, du wirst das schaffen. Du wirst 2027 in See stechen.
Okay, Tim, ich danke dir für das Gespräch und freue mich, dass dir das Buch gefallen hat. Das ist ja das erste Feedback, weil das hat ja noch keiner, du bist ja einer der Ersten, der es gelesen hat.
Ja, ich habe ja schon die illegale Vorausgabe.
Du hast quasi die illegale, genau, den illegalen, das Manuskript von mir bekommen. Und freut mich wirklich sehr und ich bin total gespannt, weil es steckt ja wirklich super, wie wir schon sagten, total viel Arbeit drin und so. Das würde mich natürlich freuen, wenn es gut ankommt, wenn es den Leuten Freude bringt. Insofern bin ich selber sehr gespannt. Ja, aber ich danke dir auch für den Podcast.
Danke dir, Philipp.
Ja, alles Gute.
Und für euch da draußen, ihr könnt natürlich wie immer das Buch gewinnen. Ihr müsst uns nur die Frage beantworten, wie heißt Philipp Hümpendahls Boot, mit dem er über den Atlantik und zurück ist? Schreibt uns wie immer an podcast@delius-klasing.de und dann schicken wir euch das Buch nach Hause.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.